Begegnung. Wie ein Geschenk ist dieser Tag. Freude liegt in der Luft, die wir atmen. Wir werden singen, anbeten, die Güte Gottes sehen, seinen Segen empfangen, im Licht des Lebens stehen. Auf geht's, seine Gnade wird uns leiten. Kommt ihr mit und bleibt nicht stehen. Dieser Augenblick hat die Kraft, uns zu verändern und ins Land der Begegnung zu ziehen. Aha, aha, wir singen. Ja, einen ganz schönen guten Morgen an euch daheim und an alle die, die eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zu dem Gottesdienst heute Morgen. Herzlich willkommen im Land der Begegnung, wie unser lieber Bruder und ein ganz lieber Kollege Martin Pepper in diesem Lied geschrieben hat. Vielen Dank für dieses schöne Lied, Martin. Falls du das irgendwie sehen solltest, vielen Dank für deine tollen Lieder. Herzlich willkommen im Land der Begegnung. Ja, Begegnung ist schwierig heute in den heutigen Zeiten, weil man ja Abstand halten soll. Aber wir sind froh, dass wir diese Möglichkeit haben, uns viral mit euch zu treffen und zu verbinden. Herzlich willkommen dazu. Letzte Woche hatten Geburtstag Dr. Martin Herrmann, Michael Schmidt und Ingeborg Hagmeier, ich habe euch einen Psalm rausgesucht. Psalm 91, 1 und 2. Wer unter dem Schirm des Höchsten bleibt und unter dem Schatten des Allmächtigen wohnt, der sagt zu Jahwe: Meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich vertraue. Das wünsche ich euch, das wünschen wir euch als Gemeinde Gottes Segen an euch, die ihr in der letzten Woche Geburtstag habt. Möge Gottes Segen mit euch sein in den nächsten Tagen und im kommenden Jahr. Ich möchte gemeinsam beten mit euch und wenn ihr wollt und könnt zu Hause, könnt ihr aufstehen dazu. Vater, hab Dank, dass wir heute Morgen uns hier treffen dürfen, gemeinsam vor dir. Und dass es für dich kein Problem ist, dass wir nicht gemeinsam in einem Raum sind, sondern dass du da bist. Hab Dank, dass wir dies fühlen, hab Dank, dass wir dies spüren dürfen, dass du in unserer Mitte bist. Und Vater, wir sind gekommen, um gemeinsam mit dir und gemeinsam untereinander vor deinen Thron zu treten und dir zu sagen, was uns bewegt und mit dir zu sprechen und dich zu loben, dir Lieder zu bringen, zu dir zu beten und auch darauf zu hören, was du uns in deinem Wort zu sagen hast. Hab Dank für die Möglichkeit, hab Dank für die Freiheiten, die wir haben, Vater, dieses tun zu dürfen. Und ja, ich möchte dir den Gottesdienst anbefehlen und möchte dich bitten, dass du zu uns sprichst heute, dass du uns begegnest und dass du uns berührst, dass du deine Hände über uns ausbreitest und ja, dass deine Güte und deine Liebe unser Herz berührt. Ja, ich möchte dich bitten, segne du diesen Gottesdienst an uns und ja, sei du jetzt mit uns. Amen. So, lasst uns noch ein paar Lieder singen. Und zwar ein paar Lieder, die Mut machen und die Freude haben. Ich habe mir gedacht, wir machen heute ein bisschen einen internationalen Gottesdienst. Und zwar international von den Sprachen her, die wir singen. Laudato Si ist ein uraltes Lied, geschrieben um 1225 nach Franz von Assisi und trotzdem voll aktuell. Laudato Si, o mi Signore heißt es, ist italienisch und sagt so viel wie: Du seist gelobt, o mein Gott. Lasst uns das singen. Laudato Si.
Sage Priesen für Jahre und die Zeit. Sage Wiesen, die deiner Bäume schatten. Sei gepriesen, denn du bist wunderbar. Laudat omni Signore, laudat omni Signore, laudat omni Signore, laudat omni Signore. Sei gepriesen, du lässt die Vögel singen. Sei gepriesen, du lässt die Fische spielen. Sei gepriesen für alle.
Ja, ich entschuldige mich für die kleinen Textfehler. Ich habe ein Problem mit meinen Augen. Die Brille ist relativ, das Sichtfeld der Brille ist relativ begrenzt. Da muss ich ein bisschen hochgucken. Und ab und zu verliere ich mich in den Zeilen. Aber ihr habt ja den Text und ich hoffe, ihr habt mitgesungen. Ja, ich bin Musiker und Musiktöne sind mein Leben, Töne sind das, was mich bewegen. Und vor einiger Zeit habe ich begonnen, mir ein kleines Studio aufzubauen zu Hause und Dinge aufzunehmen, also alles das, was man so nebenher hört, all die Instrumente, die sind da eingespielt worden. Also ich habe das selber gemacht. Und wie das so ist, wenn man irgendwas anfängt, dann fragt man jemanden, der sich damit auskennt. Und ich hatte einen lieben Freund, der auch Musiker ist und wohnt in der Münchner Gegend. Und der hatte schon so ein Studio zu Hause und hatte schon ein bisschen Erfahrung damit. Und er hatte mir dann gesagt, was ich so alles brauche und was ich mir anschaffen sollte an PC und Programmen und dies und das. Das hatte ich dann irgendwann mal gemacht und fing dann selber an aufzunehmen und ja, zu probieren. Und so ungefähr nach 2 Jahren haben wir uns wieder mal getroffen. Es war ein wunderschöner Tag. Wir gingen am Starnberger See entlang und setzten uns auf einen Bootssteg und sprachen so über unsere musikalischen Projekte, die wir gerade so am Laufen hatten. Und ich war unzufrieden. Ich war unzufrieden mit dem, was ich gearbeitet habe. Ich war unzufrieden, wie es klang. Ich war einfach nicht zufrieden mit dem, was ich da abgeliefert hatte. Und das sagte ich ihm. Sagte, du Dieter, irgendwie klappt es bei mir nicht so. Ich schaffe das nicht so. Das klingt ganz anders wie in den professionellen Studios. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich spiele ja, die gleichen Instrumente. Ich versuche das irgendwie hinzukriegen, aber es klingt nicht so wie bei denen. Und der Dieter, der lehnte sich genüsslich zurück und sagte drei Worte. Du spielst zu viel. Und ich dachte, wie, du spielst zu viel. Das sollte ich ja machen beim Aufnehmen, spielen. Hat er gesagt, nee, du versuchst alles das, was du hast und was du weißt, was du kannst, in 3 Minuten reinzupacken. Und das ist in der Musik tödlich. Das Gebot des Musikers ist, du musst dich zurücknehmen. Es geht in der Musik nie um dich, sondern es geht um das Ganze. Es geht um das, wie das klingen soll, wenn es fertig ist. Und der Dieter sagte, Werner, glaub mir, ich weiß, du bist ein begnadeter Musiker und ich weiß, du bist ein wunderbarer Instrumentalist, aber bitte nicht alles in diesem einen Lied. Du musst lernen, das Lied zu lesen. Du musst lernen, was dient mir, und dich so weit mit jedem einzelnen Part, den du einspielst, zurückzunehmen, damit für die anderen Parts auch noch Platz bleibt. Nun sind wir ja in einer Zeit heute, wo, ja, die nicht so einfach ist. Und ich habe den Eindruck, wir haben es genauso gemacht wie ich in meinem Studio. Wir haben alle unsere Projekte und alles das, was wir wollen und was wir denken, dass es gut tut, in unserem Leben, in der Gemeinde, egal wo, haben wir gedacht, das müssen wir jetzt voranbringen. Und wir haben vergessen, was eigentlich der Erfinder oder der Komponist dieser ganzen Partitur dazu sagen würde. Wir sind voll mit eigenen Ideen und wir wissen, wir können Dinge, die können wir wunderbar machen. Aber wir vergessen, dass es dabei nie um uns geht, sondern dass es um den geht, zu welcher Ehre wir geschaffen sind. Und ich denke, es ist an der Zeit, und mir selber hat es diese Zeit so zu denken gegeben, und ich muss sagen, jawohl, ich habe es wieder getan. Werner, du spielst zu viel. Nimm dich zurück. Fang an zu verstehen und zu fühlen, was ist wirklich wichtig. Und mach es richtig. Aber versuch nicht alles so überladen, überall und dies Projekt und das Projekt, sondern mach das, wofür Gott eigentlich dich in diese Welt gebracht hat. Und das ist eine Herausforderung eines jeden Menschen, das herauszufinden, welches dein Platz ist und welches dein Platz ist. Gott dir zugedacht hat. Ja, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Vielleicht seht ihr das ähnlich wie ich, dass wir einfach in der Zeit bisher zu wenig nach Gott gefragt haben und einfach das, was wir meinten, was für unser Leben und in unserer Welt wichtig ist, einfach versucht haben voranzubringen und eigentlich über all dem vergessen haben, dass es eigentlich immer um Gott geht. Es geht um Gott und es geht um seine Ehre. Und ja, ich wünsche mir und ich wünsche uns, dass wir in Zukunft das besser machen und dass diese Zeit uns dazu bringt, nachzudenken, was ist wirklich wichtig, und spiele ich vielleicht zu viel in dem Konzert oder in der Partitur, die Gott für mein Leben vorgesehen hat. Lasst uns jetzt in die Anbetung gehen, lasst uns ein paar Lieder singen, die ihn anbeten und ihn erheben, und lasst uns beginnen mit dem Lied Anfang und Ende. Du bist der Schöpfer des Universums, weil ich denke, dass wir ihm das heute Morgen sagen, dass er der Schöpfer ist, dass er der Anfang ist und dass er von Ewigkeit zu Ewigkeit ist und mit ihm alles begonnen hat. Musik. Und lasst uns als nächstes ein Lied singen, wo wir Gott sagen, dass er einfach mächtig ist, dass er prächtig ist, dass seine Weisheit erstrahlt in alle Ewigkeit. Herr, du bist mächtig. Ja, das haben wir letzte Woche gefeiert, dass Gott einen wunderbaren Sieg errungen hat über die Sünde und über den Tod und über den Teufel. Und deswegen gibt es 10.000 Gründe, ihn zu loben und ihm zu singen und einfach, ja, einfach in die Luft zu springen vor lauter Freude, zu klatschen und einfach, ja, richtig viel Krach zu machen deswegen. Komm und lobe den Herrn.
Thank you.
Wir werden jetzt eine Zeit der Anbetung haben, wo ihr daheim im Stillen oder auch laut beten könnt und dürft und diesen wunderbaren König anbetet. Ich mache dann den Abschluss hier. Allmächtiger Vater, wunderbarer Gott, hab Dank für die Möglichkeit, für dich singen zu dürfen und ja, dich loben zu dürfen. Hab Dank, dass wir das schon hier auf der Erde machen dürfen. Hab Dank, dass es so viel Spaß macht, dass es uns mitreißt, dich anzubeten und dich loben zu dürfen, dich preisen zu dürfen und dich zu anbeten. Hab Dank, dass du uns bis zu dem heutigen Tag, Vater, hindurchgetragen hast. Hab Dank für deine Güte, für deine Liebe, für dein Hindurchtragen. Hab Dank für dein Wohlwollen uns gegenüber. Hab Dank, dass wir jeden Augenblick unseres Lebens merken, dass dein Wesen Liebe ist und Güte. Und Gnade. Hab Dank für all die Möglichkeiten, die du uns geschenkt hast in unserem Leben. Hab Dank für all die wunderbaren Menschen, die du in unser Leben gebracht hast. Hab Dank für all das Schöne, das wir betrachten dürfen, das wir hören dürfen, das wir sehen dürfen, das wir riechen und schmecken dürfen. Hab Dank für all diese wunderbare Gnade, die du uns schenkst und dass wir das alles erleben dürfen. Hab Dank für diese Möglichkeit. Hab Dank für die Möglichkeit, vor dich treten zu dürfen und dir die Ehre zu geben, weil du bist es, dem die Ehre und die Anbetung gebührt. Ja, Vater, ich möchte dich bitten, dass du uns segnest, weil du bist der, der tut. Du bist der, der bewegt. Du bist der, der Leben gibt. Und du bist der, der Vergebung gibt und Gnade. Amen. Lasst uns vor dem Gottesdienst noch ein schönes Lied singen. Du tust im Innern meiner Seele gut. Und das wünsche ich mir für euch daheim, dass ihr spürt, dass Gott im Innern eurer Seele euch gut tut. Und wenn ihr bewahrt worden seid vor diesem Virus, dann hat er gut getan und hat euch bewahrt. Und wenn ihr betroffen seid und vielleicht infiziert, dann wird er eurer Seele gut tun und euch aufrichten und euch Kraft geben, da durchzuhalten. Und ja, du tust im Innern meiner Seele gut. wenn ich mich in mir verliere, in mir verliere. In meiner Seele, was weiß am So, und jetzt freuen wir uns auf die Predigt vom Johann. Vielen Dank.
An dich, lieber Werner, auch ein herzliches Dankeschön für den lebendigen Lobpreis. Liebe Geschwister, liebe Freunde, das ist jetzt schon der 6. Online-Gottesdienst seit dem Lockdown und ich muss ehrlich zugeben, ich habe mich immer noch nicht daran gewöhnt, an diesen Zustand, dass ihr nicht hier seid und ich will mich auch nicht daran gewöhnen. Vielen herzlichen Dank an alle, die immer nach dem Gottesdienst Mails schicken oder kurze WhatsApp-Nachrichten und sich für den Gottesdienst bedanken. Das ist sehr gnädig von euch. Als wir in diesen Lockdown-Zustand kamen und uns nicht mehr versammeln durften, haben wir improvisiert und alles ist sehr notdürftig hier eingerichtet, um diesen Gottesdienst zu übertragen. Also Bild, Tonqualität lässt vielleicht zu wünschen übrig, ihr seid also sehr gnädig. Ich hoffe und bete, dass wir uns bald wieder in diesem Gottesdienstraum gemeinsam treffen können, um Gott hier zu loben und gemeinsam auf sein Wort zu hören. Dieser Ausnahmezustand, der setzt einem schön langsam zu und er fordert uns sicherlich auch irgendwo, vielleicht den einen mehr, den anderen weniger, auch emotional heraus. Ich weiß nicht, wie es euch so geht in eurem Innern, in eurer Seele, welche Gedanken und auch welche Gefühle euch bewegen, wenn ihr zu Bett geht oder wenn ihr nachts mal aufwacht und nicht schlafen könnt, wie sehr euch diese Krise gedanklich und auch gefühlsmäßig mitnimmt. Aber ich kann mir vorstellen, dass das, was jetzt hier in der Welt geschieht oder was gerade abgeht, niemanden, der sich dessen bewusst ist, so kalt und gleichgültig und unberührt lässt. Also, mich persönlich wühlt das Ganze schon immer wieder mal auf. Das bewegt mich innerlich. Und manchmal wache ich auch auf nachts und kann nicht mehr schlafen. Mach mir so eine Gedanken, aber ich freue mich sehr, dass wir ein Buch in der Mitte der Bibel haben, das ist übrigens auch das längste Buch der Bibel, und dieses Buch, es enthält Gebete und Lieder, die uns in schwierigen, turbulenten Zeiten eine große Hilfe sein können. Es geht um das Buch der Psalmen und ich möchte mit euch heute in dieser Botschaft Psalm 42 betrachten. Ich habe ihn überschrieben, Hilfe in stürmischen Zeiten. Lasst uns Psalm 42 lesen. Für den Dirigenten ein kunstvoll gestaltetes Lied von den Korachitern. Wie der Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so lechzt meine Seele nach dir, o Gott. Meine Seele dürstet nach Gott. Ja, nach dem lebendigen Gott. Wann endlich werde ich wieder zum Heiligtum kommen und dort vor Gottes Angesicht stehen? Tränen sind meine einzige Speise, Tag und Nacht. Ständig fragt man mich, wo ist denn nun dein Gott? Ich erinnere mich an frühere Zeiten. Lasse meinen Gedanken und Gefühlen freien Lauf. Wie schön war es doch, als ich mein Volk zu Gottes Heiligtum führte, begleitet von Jubel und Dank im feierlichen Festzug mit vielen Menschen. Warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott, denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Mein Gott, tiefe Trauer bedrückt meine Seele. In der Ferne des Jordanlandes und des Hermongebirges denke ich an dich. Vom Berg Misar aus gehen meine Gedanken zu dir. Gewaltige Wassermassen brausen und tosen, so als riefe eine Flut die andere herbei. Du hast sie geschickt, deine Wellen und Wogen rollen über mich hinweg. Und dennoch, am Tag wird der Herr mir seine Gnade schenken und in der Nacht begleitet mich sein Lied, ein Gebet zu dem Gott meines Lebens. Zu Gott, meinem Fels, will ich sagen, warum nur hast du mich vergessen? Warum muss ich so traurig meinen Weg gehen, bedrängt von meinen Feinden? Der Hohn meiner Feinde zerfrisst mich wie eine tödliche Krankheit. Den ganzen Tag spotten sie, wo ist denn nun dein Gott? Warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott, denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Ja, er ist mein Gott. Psalm 42, ein Lied, so nehmen wir aus Vers 1, das im Gottesdienst von den Söhnen Korachs gesungen wurde. Die Korachiter waren Sänger, Lobpreisleiter, wenn wir so wollen, im Haus Gottes. Sie gehörten zu den Leviten. Viele Psalmen, das wissen die Bibelleser unter uns, sind ja eigentlich Gebete. Sie sind Lieder, die gedichtet wurden zur Anbetung im Gottesdienst. Wir haben also dieses Buch mitten in der Bibel, dieses Buch der Poesie und des Gesangs, weil Gott uns nicht nur den Verstand, sondern auch Gefühle gegeben hat. Unsere Emotionen, sie sind Gott nicht unwichtig. Er will uns ja mit unserem ganzen Wesen haben. Und gerade die Psalmen, sie helfen uns, ehrlicher zu beten. Sie geben uns Worte, die wir ohne sie vielleicht nicht beten würden. Wenn wir also in einem Psalm eintauchen, wenn wir ihn nicht nur lesen, sondern anfangen, ihn auch bewusst zu beten, dann beginnen wir eigentlich so zu denken und auch so zu fühlen, wie Gott es eigentlich will, denn er hat diese Lieder durch seinen Geist inspiriert. Und das ist mein Gebet, dass wir mehr und mehr lernen, so zu denken und auch so zu fühlen, wie Gott sich das wünscht. Und ich möchte uns jetzt einladen und zunächst mal so einen kurzen Überblick über Psalm 42 zu machen und dann wollen wir 6 Aussagen daraus uns anschauen, die auch uns eine Hilfe sein können in stürmischen Zeiten. Und ich meine, wir erleben alle gerade stürmische Zeiten. Offensichtlich wurde dieser Psalm von jemandem geschrieben, der sich in der Verbannung, in einer Notsituation befand. Die äußeren Umstände wirkten erdrückend. In Vers 4 und 11 haben wir gelesen, dass die Feinde des Psalmschreibers den ganzen Tag zu ihm sagen, ja, wo ist denn nun dein Gott? Der Hohn und der Spott dieser Leute, die den ganzen Tag sagen, ja, mein Lieber, wo ist jetzt dein Gott? Der ist für den Psalmschreiber so schmerzhaft wie so eine tödliche Krankheit. Also etwas Tragisches muss passiert sein, sonst würden die Spötter ja nicht sagen, wo ist denn nun dein Gott? Für sie sieht es so aus, als hätte Gott den Psalmisten verlassen. Und so ist der emotionale Zustand des Dichters bedrückt, seine Seele, sie ist wie aufgelöst. So beschreibt er das in den Versen 6 und 12. Und in Vers 4, da sagt er sogar, meine Tränen sind meine einzige Speise Tag und Nacht. Und in Vers 8, da beschreibt er seine innere Not noch mit einem anderen Bild. Er fühlt sich so hilflos und kraftlos wie so ein Ertrinkender, der überrollt wird von einer großen Welle. Gewaltige Wassermassen brausen und tosen. Es ist so, als riefe eine Flut die andere herbei. Du hast sie geschickt, deine Wellen und Wogen rollen über mich hinweg. Hier werden Tiefen beschrieben, wo es keinen Halt mehr gibt, wo eine Tiefe die nächste ablöst. Vielleicht kann einer von euch das besser nachvollziehen, wenn er schon mal in so einer Situation war, wo er den Eindruck hatte, ich bin am Ertrinken. 1993 hatte ich mal so eine Erfahrung, wir waren in den USA, in der Nähe von San Francisco, das erste Mal am Pazifik. Und ich liebe es zu schwimmen. Und ich mag es auch gerne mal hinauszuschwimmen ins Meer. Aber ich kannte eben nur das Mittelmeer. Und habe den Pazifik total verkannt. Bin rausgeschwommen und irgendwann mal habe ich gemerkt, da sind Strömungen im Gange. Ich muss zurück ans Ufer. Es zieht mich immer weiter rein ins Meer. Und ich habe dann mit aller Kraft versucht, sozusagen zurückzuschwimmen. Und irgendwann mal, ich bin so am Schwimmen, will zurück ans Ufer, an den Strand. Und da merke ich so, wie so ein Schatten. Und ich drehe mich um. Und eine riesengroße Welle rollt über mich hinweg, drückt mich runter. Und das waren so Momente, wo ich wirklich dachte, ich bin so in einer Waschmaschine, in der Trommel drin. Man weiß nicht mehr, wo rechts und links ist. Das hat mich auch richtig runtergedrückt. Dann nachher ganz zerschürft raus und habe dann mit aller Kraft versucht, wieder das Ufer zu erreichen. Wenn ich jetzt zurückdenke, glaube ich, es war ein Wunder, dass ich das geschafft habe. Ich weiß es nicht wie. Aber das war so ein Moment, wo man denkt, ja, wie hier der Schreiber das auch beschreibt, man hat so das Gefühl, als würde man so in dieses Urchaos versinken. Und inmitten dieses aufgewühlten, dieses aufgelösten Zustands kämpft er um die Hoffnung, ums Überleben. Vers 6, warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott, denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Und dann wieder in Vers 12 singt er im Grunde den gleichen Refrain noch einmal und er fügt hinzu, ja, er ist ja mein Gott. Was sehen wir hier? Der Psalmist, er kapituliert nicht vor diesen Gefühlen der Unsicherheit und der Bedrohung, der Verzweiflung, sondern er kämpft dagegen an. Und ich denke, meine Lieben, jeder von uns kennt solche Zeiten, wo wir den Eindruck haben, der Boden, der wird uns einfach unter den Füßen weggezogen und wir versinken in die Tiefe. Und vielleicht geht es manchen so auch mit dieser aktuellen Corona-Pandemie. Manche Menschen werden von den Wellen der Angst so überschwemmt, dass sie sogar verzweifeln und nicht mehr leben wollen. Wie der hessische Finanzminister. Das ist absolut tragisch. Aber jeder von uns, der kennt solche Zeiten der inneren Bedrücktheit, und das muss nicht immer eine schwere Depression sein. Wenn ich so zurückdenke über meine Zeit, meinen Dienst auch hier in Vullingen, da fallen mir manche solche Situationen ein, wo ich gegen Entmutigung gerade mit diesen Worten auch kämpfen musste. Johann, warte nur zuversichtlich auf Gott, hoffe auf ihn. Gib die Hoffnung nicht auf, du wirst ihn noch preisen, deinen Gott. Diese Traurigkeit, die wird auch vergehen. Nach der Nacht kommt ein neuer Morgen. Schau auf Jesus. Das Licht wird aufgehen. Hoffe auf Gott. Es ist nicht so wichtig, was Menschen über dich denken, sondern wie Gott über dich denkt. Die äußeren Umstände sind erdrückend. Der innere Zustand des Psalmisten ist bedrückt, aber er gibt die Hoffnung nicht auf. Und was mir hier noch auffällt, am Ende des Psalms kämpft er ja immer noch um die Hoffnung. Er ist noch nicht dort, wo er gerne sein möchte oder gerne wäre. Die letzten Worte von Psalm 42 und auch von Psalm 43, die enden ja gerade mit diesem Refrain. Warum bist du denn so aufgelöst, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott. Klingt das nach einem Happy End? Und der Psalm, er hat nicht das Happy End, das wir uns vielleicht gerne wünschten. Diese Worte, sie sagen uns, dass der Psalmist eigentlich immer noch am Kämpfen ist, um diese freudige Erfahrung der Hoffnung. Das Leid, der Schmerz, die Ungewissheit, die sind immer noch da. Und vielleicht kann er noch gar nicht so loben, wie er sich das gerne wünscht. Wir merken also, der Psalm hat dieses bittersüße Ende, wenn ich das mal so sagen darf. Und das ist meiner Meinung nach auch sehr realistisch. Wie oft auch in unserem Leben hier jenseits von Eden schmecken wir beides. Das Süße und auch das Bittere. Einerseits vertrauen wir und andererseits kämpfen wir um die Hoffnung. Wir sagen, ich glaube, und zur gleichen Zeit müssen wir sagen, hilf meinem Unglauben. So wie das in der Jahreslosung 2020 klingt. Und ich bin überzeugt, dass dieser Psalm uns von Gott geschenkt wurde, gerade für solche schwierigen Notsituationen, für Krisensituationen. Und wenn wir ihn bewusst beten, dann kann Gottes Geist ihn gebrauchen, damit auch unsere Gedanken und auch unsere Gefühle von ihm geformt werden. Wenn das geschieht, dann sind wir so wie ein Baum, der Frucht bringt und dessen Blätter nicht verwelken, auch wenn die Trockenheit der Bedrängnis und die Flut der Entmutigung uns heimsuchen. Lass uns noch ein bisschen darüber nachdenken, wie dieser Psalm uns in unserer Entmutigung vielleicht helfen kann. Was sagt der Psalmist in dieser Situation? Wie reagiert er? Was können wir von ihm lernen, wenn wir bedrückt und verzweifelt sind? 6 Hilfen in stürmischen Zeiten. 6 Aussagen, die fallen auf. Und ich denke, sie können auch uns helfen in Zeiten, wenn wir den Eindruck haben, der Sturm tobt, die Wellen brausen, sie überrollen uns. Erstens ist mir hier aufgefallen, dass der Psalmist Gott die Frage, warum, stellt. Vers 10, zu Gott, meinem Felsen, will ich sagen, warum hast du mich vergessen? Warum muss ich so traurig meinen Weg gehen. Und ich glaube nicht, dass das die letzte Überzeugung des Psalmisten war, dass Gott ihn wirklich verlassen hat. Denn in Vers 9 sagt er dann, doch am Tag wird der Herr mir seine Gnade schenken, in der Nacht begleitet mich sein Lied. Aber ich denke, er will mit diesem Warum ausdrücken, dass es sich wirklich so anfühlt und so aussieht, als hätte Gott ihn vergessen. Und er scheut sich nicht, Gott auch seine, diese Gefühle ehrlich auszudrücken. Er gibt seinen Emotionen eine Stimme. Er sagt ganz offen, Herr, es fühlt sich so an, als hättest du mich vergessen. Warum lässt du das zu, dass ich in so eine Traurigkeit falle? Wo bist du, wenn meine Seele so schmerzt? Ich fühle dich nicht, auch wenn mein Verstand mir sagt, dass deine Gnade und deine Bundesliebe immer bei mir ist. Kennst du auch diesen Widerstreit der Gedanken und der Gefühle, wie wir sie in diesem Psalm hier antreffen? Wenn uns Krankheit oder Leid heimsuchen, wenn wir eine schwierige Situation durchleben müssen, wenn unsere Seele angefochten wird und wir enttäuscht wurden oder von jemandem hinterfragt werden oder angegriffen wurden, wenn wir uns einfach leer fühlen, ja, wenn wir traurig sind, da stellen wir immer zuerst diese Frage, warum, Herr? Und manchmal stellen wir sie auch anklagend. Eher selten fragen wir in solchen dunklen Stunden, wozu, Herr? Was beabsichtigst du jetzt mit diesem Weg? Der Psalmist, der fragt, warum, Herr? Und ich denke, wir dürfen das auch. Gott ist in der Lage, unsere Gefühle aufzunehmen und uns zu lieben, auch wenn wir klagen, wenn wir warum fragen, auch selbst wenn wir das Falsche sagen. Dr. Jerry Sitzer, ein Theologieprofessor aus den USA, eine Geschichte, die mich sehr berührt, ich habe sie hier schon erzählt, der verlor durch einen Autounfall seine Mutter, seine Frau und seine jüngste Tochter, obwohl er noch am selben Morgen am Frühstückstisch für die Familie, für den Schutz der Familie gebetet hatte. Kurze Klammer auf. Übrigens, in der 10. Kalenderwoche. Da haben wir als Gemeinde auch dafür gebetet. Man hörte schon, dass dieses Coronavirus aus China kommt und dass die Gefahr ist, dass es sich verbreitet und so weiter. Wir haben damals gebetet, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, das stand in den GDVs, in den GDWs, Gebetsanliegen der Woche. Wir haben gebetet, dass dieses Coronavirus sich nicht so verbreitet, dass es zu einer weltweiten Pandemie kommt. Und dieses Gebet hat Gott nicht erhört. Klammer zu. Es gibt solche Erfahrungen im Leben. Und bei Professor Sitzer war es dramatisch. Ein betrunkener Autofahrer gerät auf die Gegenfahrbahn, verliert die Kontrolle über sein Auto und rast frontal in den Minivan des Sitzers. Und in seinem Buch, Wenn Gott dein Gebet nicht erhört, da schreibt er, wie es für ihn eine sehr große Erlösung und auch Entlastung war, bei Gott seine Gefühle abzureagieren, dem Schmerz eine Stimme zu geben. Es ist nicht unbiblisch, meine Lieben. Drei seiner Kinder überlebten den Unfall. Der kleinste Sohn John war damals 2 Jahre alt, als dieser Unfall passierte, und Jerry Sitzer, er musste die Kinder alleine großziehen, und er schreibt, wie er dann als alleinerziehender Vater, bis die Kinder im Bett waren, sein Bestes gab, um die Stabilität seines Heims sozusagen irgendwie zu wahren, und dann am Abend brach er einfach zusammen und er schrie zu Gott, indem er ihm einfach seinen ganzen Schmerz und sein Elend vor die Füße warf, sozusagen. Warum hast du das alles zugelassen? Dürfen wir das tun, meine Lieben? Nun ja, wir dürfen es. Sitzer schreibt in seinem Buch, Gott erlaubt uns, ihm unser Herz auszuschütten und das Gift loszuwerden, egal wie viel es ist, damit es sich im Meer seiner Liebe verliert. Als Christen können wir ehrlich unserer Verzweiflung eine Stimme geben. Die Psalmen, die fordern uns geradezu dazu auf, unsere Gefühle Gott gegenüber auszudrücken und sie in ein Gebet zu verwandeln, damit am Ende unsere Gefühle, unsere Beziehung zu Gott bereichern. Das Zweite, was mir hier auffällt, ist, dass der Psalmschreiber sich inmitten der Not zu Gottes souveräner Liebe bekennt. Vers 9, und dennoch, am Tag wird der Herr mir seine Gnade schenken. Auch wenn er sagt, es scheint, als habe mich Gott vergessen, so hört er nicht auf zu glauben an die souveräne Liebe Gottes. Hier ist also dieser Appell, halte fest an Gottes Liebe. Das Wort Gnade hier übrigens in diesem Vers, es ist im Hebräischen mein Lieblingswort. Es ist das Wort Chesed. Das die ganz besondere, unerschöpfliche Liebe, Treue, Loyalität, Gnade beschreibt, die Gott zu denen hat, die zu seinem Volk, zu seinem Bundesvolk gehören. An diese souveräne Liebe klammert sich der Psalmist in seiner Not. Und so kann er sagen, am Ende von Vers 8, alle deine Wogen und deine Wellen sind über mich hinweggerollt. Sein ganzes Leid, alle erdrückenden und entmutigenden Umstände, die er durchleiden musste, sind Gottes Wellen. Er verliert nie den Blick für diese große Wahrheit. Meine lieben Geschwister, das wünsche ich mir auch für uns. Egal in welche Not wir noch hineingeraten werden, in welche dramatische Folgen auch diese Corona-Pandemie noch haben wird, lasst uns nie den Blick verlieren für die souveräne Liebe Gottes. Diese Wahrheit ist wie so der nötige Ballast für unser kleines Glaubensschiff. Sie hält uns, damit wir nicht versinken in dem Sturm unserer Gefühle. Und ich weiß, dass viele von euch schon von mancher großen Welle in diesem Leben einfach überrollt wurden. Jeder, der einen Verlust erlebt hat, vielleicht auch der Verlust eines Kindes, der Verlust eines Ehepartners, eines lieben Menschen, der weiß, wie sich solche dunkle Stunden anfühlen. Oder auch andere Umstände. Jeder weiß, wie so seine eigenen Wellen aussehen. Aber liebe Geschwister, es bringt keine Erleichterung zu sagen, dass Gott nicht über dem Wind und auch den Wellen regiert. Alles, was uns heimsucht, was uns geschieht an Gutem und weniger Gutem, ist an Gott vorbeigegangen. Und was er tut und was er auch zulässt, es geschieht immer aus Liebe. Halten wir also in allen Umständen an dieser souveränen Liebe Gottes fest. Nur ein drittes möchte ich hier von dem Psalmdichter lernen, wenn es darum geht, in höchster Not nicht zu verzweifeln. Und zwar sagt er in Vers 9, dass er nachts singt. Und in der Nacht begleitet mich sein Lied, ein Gebet zu dem Gott meines Lebens. Der Schreiber singt sein Gebet. Vielleicht ist Psalm 42 in so einer Nacht entstanden. Nun, die meisten von uns werden wahrscheinlich in den dunklen, schwersten Stunden, wenn wir entmutigt sind, nicht unbedingt komponieren können. Aber wir können ein Liederbuch aufschlagen und doch singen. Und wer keine Stimme zum Singen hat, der kann mit dem Herzen singen. Und da kommt es gar nicht darauf an, wie schön der Gesang klingt, sondern dass unsere Gefühle durch das Lied zum Gebet werden. Komm und lobe den Herrn, meine Seele. Sing, bete den König an. So haben wir vorhin gesungen. Sing wie niemals zuvor. Nur für ihn. Bete den König an. Wenn wir solche Lieder haben in diesen dunklen Stunden, das kann einem so viel bedeuten. Ich weiß noch, als mein Vater im Koma lag, im Krankenhaus nach seinem Unfall, schon die dritte Woche war das, und es war klar, die Ärzte sagten mir, es geht dem Ende zu. Eigentlich 3 Tage vor seinem Ableben bin ich in ein Konzert von Sarah Kaiser gefahren. Sie hatte die alten Lieder von Paul Gerhardt neu arrangiert und gesungen. Ich werde dieses Konzert nie vergessen. Befiehl du deine Wege und was dein Herz erkränkt. Der allertrautsten Pflege, des, der den Himmel lenkt, der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn. Er wird auch Wege finden, da auch dein Fuß gehen kann. Es gibt alte Klassiker, aber auch schöne neue Lieder, mit denen wir um die Hoffnung kämpfen können. Machen wir sie doch zu unseren Gebeten, wenn wir sie singen. Noch ein viertes können wir hier lernen aus diesem Psalm. Der Psalmist predigt seiner eigenen Seele. Warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott, denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Das ist etwas, was ich wirklich noch mehr lernen möchte, mir selbst immer wieder die Worte der Hoffnung zu predigen, auch wenn alle Umstände um mich herum Verzweiflung predigen. Martin Lloyd-Jones, der Prediger aus England, er schreibt zu diesem Vers: Haben wir begriffen, dass ein Großteil des Elends in Oder haben Sie begriffen, dass ein Großteil des Elends in Ihrem Leben daher kommt, dass Sie sich selbst zuhören, anstatt mit sich selbst zu sprechen? Nehmen Sie jene Gedanken, die Ihnen in dem Moment kommen, wenn Sie morgens aufwachen. Sie haben sie nicht verursacht, aber Sie sprechen zu Ihnen. Sie bringen die Probleme von gestern zurück und so weiter. Jemand spricht. Wer spricht mit Ihnen? Ihr menschliches Ich spricht mit Ihnen. Nun besteht die Therapie dieses Mannes im Psalm 42, er bezieht sich darauf, darin, dass er seinem Ich nicht erlaubt, zu ihm zu sprechen, sondern er beginnt, mit sich selbst zu reden. Was betrübst du dich, meine Seele? Fragt er. Seine Seele drückt ihn nieder und er drückt ihn, so steht er auf und sagt, mein Ich, höre kurz zu, ich werde zu dir sprechen. Und als Christen, die nach Golgatha leben, haben wir das Evangelium. Das ist die frohe Hoffnungsbotschaft. Und wenn dunkle Tage, schwere Stürme, Krisenzeiten unser Leben bedrohen, können wir uns selbst das Evangelium, die frohe Botschaft immer wieder predigen, statt unserem menschlichen Ich, das so schnell in Selbstmitleid verfällt, zuzuhören. Wir können zum Beispiel in Anlehnung an Römer 8 uns predigen oder sagen, mein liebes Ich, höre zu. Wenn Gott für mich ist, wer kann noch gegen mich sein? Er, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für mich hingegeben hat zum Sterben am Kreuz, wird er mir nicht mit ihm auch alles schenken? Wer kann mich noch anklagen? Wer kann noch Anklage gegen mich erheben? Gott, er hat mich zu sich gerufen. Er hat mich als gerecht erklärt. Wer kann mich noch von seiner Liebe trennen? Angst, Not, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, ein Virus, der Tod, Engel oder Mächte. Nichts und niemand kann mich je trennen von der Liebe Gottes, die mir geschenkt ist in Jesus Christus, meinem Herrn. Seele, du wirst Gott noch danken. Wenn du einmal zurückblickst und dann erkennen kannst, wie Gott dir geholfen hat, vertraue ihm, Johann. Vertraue ihm. Dass wir das wirklich können in Krisensituationen, Momenten der Leere und selbst zu predigen, das wünsche ich uns allen. Ein fünftes möchte ich von diesem Mann hier lernen. Er erinnert sich an vergangene Gottesdienste. Er erinnert sich, wie er zusammen mit anderen in der Gemeinschaft Gott angebetet und ihm gedankt hat. So lesen wir das in Vers 5. Ich erinnere mich an frühere Zeiten. Lasse meinen Gedanken und Gefühlen freien Lauf. Wie schön war es doch, als ich mein Volk zu Gottes Heiligtum führte und so weiter. Dieser Vers, der passt wirklich gut in unsere aktuelle Situation, in der wir uns eben nicht zum gemeinsamen Gottesdienst hier treffen können. Da denkt man schon zurück und erkennt, wie wichtig das gemeinsame Gotteslob im Gottesdienst eigentlich ist. Und das fehlt uns jetzt. Wenn die Anbetung im Gottesdienst nicht das übernatürliche Werk Gottes ist, dann wäre es für den Psalmschreiber nichts anderes als Sentimentalität, sich an diese Erfahrung hier zu erinnern. Aber er fällt hier nicht nur in eine Nostalgie hinein, sondern sein Glaube, der wird inmitten der Entmutigung bestätigt, indem er sich daran erinnert, wie real Gott in der gemeinsamen Anbetung war. Und da könnte man wirklich noch sehr viel dazu sagen, meine Lieben. Es ist so wichtig, dass wir unsere Gottesdienste nicht versäumen. Denn da erleben wir Gott gemeinsam. Und das hält uns dann auch, wenn wir durch Zeiten gehen, wo wir nicht Teil der Gemeinschaft sein können. Also hier mein Vorschlag. Bitte Gott im Gebet über diesen Psalm, dir noch weiter zu zeigen, was hier wirklich auf dem Spiel steht. Noch ein sechstes und letztes, was mir hier aufgefallen ist. Ich habe es einfach mit diesen drei Worten zusammengefasst, wie es eben im Psalm auch steht. Dürste nach Gott. Der Psalmschreiber dürstet nach Gott wie ein Hirsch, lechzt nach frischem Wasser. So lechzt meine Seele nach dir, oh Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann endlich werde ich wieder zum Heiligtum kommen und dort vor Gottes Angesicht stehen? Was mich hier ganz besonders berührt und was ich auch so kostbar finde, ist, dass der Schreiber nicht zuallererst danach dürstet, von seiner Trübsal, seinen Feinden befreit zu werden. Es ist ganz gewiss nicht falsch, um Heilung und auch Befreiung von Not und Bedrohung zu beten. Wir dürfen das und wir sollten das auch tun. Aber viel wichtiger als unsere Befreiung und Heilung ist Gott selbst. Viel wichtiger als die Gaben, die wir empfangen, ist der Geber. Viel wichtiger als der Segen, den wir uns wünschen, ist unser Herr. Und ich denke, die Psalmen wollen uns hinführen, dass wir Gott lieben, dass wir uns nach ihm sehnen, nach ihm ausstrecken, nach ihm dürsten. Mehr als irgendetwas sonst. Und das ist meine Hoffnung und mein Gebet, dass diese Sehnsucht nach Gott selbst, unabhängig von unseren Umständen, in uns mehr und mehr zunimmt. Dass wir nach Gott dürsten, nach seinem Wasser. Sein Wasser stillt den Durst und macht ihn gleichzeitig immer größer. Paulus schreibt in seinem Klassiker Gottes Nähe suchen, dieses starke Verlangen nach Gott ist von entscheidender Bedeutung, Der momentane Zustand unseres Glaubenslebens mit all seiner Festgefahrenheit und dem Mangel an Gefühl ist darauf zurückzuführen, dass es uns an solchem Verlangen nach Gott fehlt. Und dann sagt er noch, Selbstgefälligkeit ist eine tödliche Eigenschaft und verhindert geistliches Wachstum. Ein brennendes Verlangen nach Christus hingegen ist die Voraussetzung dafür, dass er sich einem Menschen offenbart. Meine Lieben, dürsten wir auch so wie dieser Psalmschreiber nach Gott, wie so ein Hirsch, der nach frischem Wasser lechzt? Sehnen wir uns, sein Angesicht zu sehen? Nun, aus dem Neuen Testament wissen wir, wenn wir Jesus sehen, dann sehen wir den Vater. Und wir wissen auch, dass diese unsere Sehnsucht erst in der Ewigkeit vollkommen gestillt sein wird. Aber unser Leben hier auf dieser Reise zu diesem Ziel sollte doch erfüllt sein. Immer wieder von diesem Durst nach Gott selbst. Und vielleicht ist so eine Krise, wie wir sie gerade erleben, auch eine große Chance, um unseren Durst, unser Verlangen nach Gott selbst neu zu erkennen und auch neu anzufachen. Möge Gott durch seinen Geist uns dieses Verlangen nach Jesus selbst, nach Gott selbst, immer größer werden lassen. Amen.
Ja, vielen Dank, mein lieber Johann, für deine Predigt. Vielen Dank an Gott, der in diesem Psalm uns das weitergeben will, dass wir uns auf ihn verlassen dürfen. Lasst uns jetzt gemeinsam um den Segen Gottes bitten. Lasst uns ihn bitten, mein Jesus, segne mich. Lasst uns ihm sagen, dass er größer ist als all die Probleme, die wir gerade haben. Ja, lasst uns das tun. Mein Jesus, segne mich. Thank you.
lass deinen Frieden auf mir, segne mein Denken und mein. Und darum bitte ich, mein Jesus, segne mich, lass deinen Frieden auf mir, segne mein Denken und mein. Segne mein Denken und mein.
So, ihr Lieben, wir sind am Ende unseres Gottesdienstes angekommen. Hab Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Danke für alle die, die diesen Gottesdienst möglich gemacht haben in irgendeiner Weise. Ob sie sich den Kopf zerbrochen haben, wie machen wir das mit dem Livestream? Oder ob, ja, vielleicht hast du für diesen Gottesdienst gebetet. Vielen Dank dafür, ich habe es gespürt. Ich bin wirklich gesegnet worden in dieser Zeit. Ja, es bleibt mir noch, euch den Segen Gottes weiterzugeben, und ich möchte beginnen mit einem Vers von meinen Landsmännern. Der Musiker ist sehr erfolgreich in Deutschland. In seiner neuen aktuellen Platte, jetzt, hat er ein Lied und es heißt: Kopf hoch zum Himmel, es kommen gute Zeiten, die dunklen Tage werden nicht immer bleiben. Und noch einen kleinen Liedtext habe ich hier aus der Gegend von unserer Band Ararat. Gib nicht auf, halte durch in deinem Lauf. Er ist da, ist dir jetzt nah. Halte fest an dem, der dich nicht fallen lässt. Trau auf ihn und du wirst sehen, wer auf Gott vertraut, wird nicht untergehen. Und das wünsche ich euch für die kommende Woche, ihr Lieben. Der Herr segne dich und behüte dich. Lasse sein Angesicht leuchten und sei gnädig mit dir. Sein Angesicht sei dir zugewandt. Friede sei mit dir. Amen. Ich weiß nicht, ob es noch irgendwelche Bekanntmachungen gibt. Auf jeden Fall wünsche ich euch eine gute Woche, bleibt gesegnet, bleibt gesund, und wenn ihr es nicht seid, dann werdet gesund. Gottes Segen, und falls sich nichts ändert, ja, kann man sich am Mittwoch in der Telefonkonferenz beim Beten treffen oder beim Teenkreis in der Videokonferenz oder nächsten Sonntag beim Online-Gottesdienst. Einen guten und schönen Sonntag euch. Seid gesegnet. Auf Wiedersehen.